Herzlichen Dank für Ihr Interesse an diesem Angebot der Deutschen Welle. Noch mehr Informationen finden Sie unter dwworld.de.
Herr Dessau, Sie haben dann später doch den Kontakt zu Brecht gefunden, und zwar war das in den Vereinigten Staaten während des Zweiten Weltkrieges. Wie war damals Ihr erstes Zusammentreffen und wie ist Ihre Zusammenarbeit dann weitergegangen mit Brecht? Wie hat sich das auf Ihre musikalische Produktion ausgewirkt?
Es hatte ein Vorspiel, insofern, als ich in Paris, auch im 36er Jahr, schon etwas von ihm komponiert hatte, und zwar eine kleine Musik zu der Folge, die jetzt heißt Furcht und Elend des Dritten Reiches. Und dieses Stück wurde in Paris aufgeführt, und dazu kam Helene Weigel, seine Frau, wie Sie wissen, von Dänemark, soweit ich mich jetzt, es war wohl Dänemark, nach Paris, um wohl auch die Regie Dudovs, mit zu beobachten und die jüdische Frau zu kreieren in Paris. Es gab verbindende Songs von Brecht, ich glaube, 8 oder 10, ich weiß nicht mehr. Und durch einen Bekannten wurde ich darauf aufmerksam gemacht, und ich sollte doch diese Sachen komponieren, und schrieb sie für einen österreichischen Immigranten, einen gewissen Ashkenazi, der eine ganz hübsche Singstimme hatte, mit Klavierbegleitung und Schlagzeug. Also sehr einfach. Und das war also das Erste, was ich für Brecht, von Brechtschen Dingen machte. Und das wurde aufgeführt. Und schließlich sang ich die Kiste, weil der Mann, der konnte das nicht. Und die Weigel und der Dudov entschlossen sich, um mich zu überreden. Und ich brüllte dann hinterm Vorhang während des Umbaus, was wahrscheinlich kein Mensch gehört hat. Außer ich. Und diese Songs. Es war wohl nicht so wirkungsvoll. Kurz und gut, aber ich gab sie der Weigel mit und sagte, geben Sie das doch bitte Brecht. Aber wichtiger war ein anderes Stück, das ich in Paris unabhängig von Brecht schrieb. Das war ein Gesang der heiligen Johanna der Schlachthöfe, und zwar ein Kampflied der Johanna. Ja. Das ganz am Anfang dieses ausgezeichneten Stückes stand, das ich für eine Singstimme, Klavierbegleitung schrieb. Und das lagerte da, nicht wahr? Hatte weiter keine Bedeutung, denn was sollte ich denn durch die Pariser Straßen laufen, das Lied? Also es war einfach, es lag da. Mhm. Es ist ja auch gut, wenn man manchmal was zu Hause hat, wissen Sie, etwas im Kasten. Wir werden gleich hören, wieso das gut ist. Das war also 39, ja. Und ich ging nach New York, nach Amerika, und wohnte erst 3 Jahre in New York. Und da kam ein dieser Bekannte zu mir und sagte, passen Sie mal auf, da kommt Herr Brecht jetzt aus Kalifornien. Und das gibt einen Brechtabend hier in New York mit Herrn Bergner und mit Peter Lorre. Und der Brecht selber wird sprechen, wird einige Gedichte von sich sprechen. Und fehlt Ihnen ein Musikstück, haben Sie was? Sage ich, ja, ich hatte 3 Sachen, fällt mir ein. Ich hatte ein Deutschlandlied, ich hatte diese kleinen Dinger da, auf die ich keinen Wert lege, und diese Heilige Johanna. Also wir machten eine Verabredung mit Brecht, und ich traf Brecht am Hudson. Und wir gingen in irgendein Haus, wo ein Klavier war, wir hatten wohl eine Bekannte, ein Klavier. Und ich sang es Brecht vor, und er hat es sehr effektvoll und sehr gut befunden und meinte, das wäre ein schöner Anfang für seinen Brechtabend. Und das war eigentlich so der Anfang unserer gemeinsamen Arbeit. Und da passierte Folgendes Lustige. Ja, ich hatte durch eine italienische Freundin, die fotografierte und herum, eine italienische Altistin kennengelernt, die ganz schön sang, aber eben Altistin, ich meine, etwas schmutzig und so. Das lag ja nun gar nicht, passte ja nun gar nicht.
Nee.
Und Brecht für Brecht gar nicht auch. Aber ich meine, es blieb mir nichts anderes übrig. Ich sagte, hören Sie mal zu, ich habe da eine Sängerin, wir singen Ihnen das mal vor. Und er übte mit der, er probierte mit der, wird eifrig, wird Brecht war ja gleich mit Arbeit immer gern bereit, zu helfen und zu arbeiten. Und es passierte, dass 2 Tage vor dem Brechtabend diese Dame absagte, wegen irgendeiner Halskrankheit. Also kurz und gut, wir saßen da und hatten keinen Sänger. Und Brecht sagte kurz zu mir, also, dann singen Sie das doch selber, Sie singen ja viel besser als die Dame. Sage ich, das weiß ich nicht, aber ich möchte das nicht, denn ich kann nicht singen. Sagt, dann machen Sie keine Auswege, der Eisler singt auch seine Lieder immer selbst. Also damit wollte er mich fangen,
ja, ja.
Und was ihm auch gelang natürlich, nicht wahr? Also ich sang dann wirklich dieses Kampflied der heiligen Johanna selbst, und es hatte einen ganz guten Erfolg. Erfolg.
Ja, es gibt ja von Eisler so einen Satz, ein Sänger soll nicht schön singen, sondern deutlich. Und vielleicht war es dies, dass
es war
dadurch, dass Sie selber gesungen haben, zwar nicht, vielleicht nicht schön klang im Sinne einer Altistin, die ja so schön singt, sondern dass es eben deutlich wurde, worum es ging.
Ja, um mit Brecht zu sagen, Sinn entsprechend.
Ne? Ja.
Und also das war gewissermaßen doch besiegelt, dass wir von da ab zu uns, in New York sahen wir uns fast täglich. Wir überlegten, ich sagte ihm, hören Sie mal zu, ich möchte sowas wie das Requiem von Brahms, aber um Gottes Willen, weder Requiem noch Brahms, sondern ich möchte nur ein Stück über Deutschland schreiben. Wissen Sie, über dieses grausame Land jetzt. Sie verstehen mich. Sagt er, ja. Sagt er, da kann ich Ihnen gleich was geben. Und er entwickelte schon, suchte und fand. Und das Stück fing an mit O Deutschland, bleiche Mutter. Das ist heute noch das erste Stück in diesem Stück.
Das deutsche Miserere.
Das begann eigentlich in New York und das wurde in Hollywood fertiggestellt. Im Jahre 46 war es abgeschlossen. Das ist ein Stück, das aus drei Teilen besteht. Der erste Teil sind Chorwerke, Chorstücke, durchwegs Chorstücke. Der zweite Teil besteht aus der Kriegsfibel. Wir schrieben zusammen 36 dieser Stücke als zweiten Teil. Wie gesagt, die Bilder mussten projiziert werden und sind auch in Leipzig projiziert worden, als es dort uraufgeführt wurde vor vielen Jahren.
Aber die Uraufführung war ja relativ spät, ne?
Die war sehr spät, ja. Die war sehr spät. Ich weiß jetzt nicht.
Lag das an den technischen Möglichkeiten, dass es nicht schon früher aufgeführt wurde?
Ich habe sofort jemandem gegeben, als ich 48 in Berlin war. Aber wie offen gesagt, wir hatten wohl auch die Mittel. Es hat da sehr viel sehr anspruchsvolles Stück. Ja. Es bedarf, man braucht ein großes Orchester, einen großen Chor und vier gute Sänger. Und 48 war es noch arg schwer, sowas auf die Beine zu bringen, daran wird es wohl mitgelegen haben. Und wir wissen, ja, Gott, wissen Sie, so schnell spielt man auch nicht in Miserere, nicht von mir, wieso eigentlich? Aber das ging dann sehr spät los, dass der Kegel sich dafür interessierte. Außerdem ist es wirklich teuer, sowas aufzuführen, das müssen Sie nicht vergessen.
Der dritte Teil, das hatten
Sie. Der dritte Teil ist nur ein Wiegenlied.
Ah, ja.
Ich beklagte mich sogar bei ihm, und sagte, das Geld, damals habe ich Dutzende. Das ist doch ein komisches Finale, sage ich, das ist doch gar kein Finale. Ein Wiegenlied machst du mir, da sagt, das Finale steht am Anfang. Und er meinte mit Recht, nicht, warum muss ja nicht alles groß aufhören. Das war nur für eine Altstimme geschrieben.
Dieses Wiegenlied.
Dieses Wiegenlied, das hatte Brecht, das hatte Eisler längst komponiert. Aber das interessierte ihn ja gar nicht. Mhm. Er war der Meinung, dass doch seine guten Texte nicht oft genug komponiert werden konnten.
Welche stilistische Richtung hat denn Ihre Musik genommen? Also einmal allgemein, dann speziell, nachdem Sie angefangen haben, mit Brecht zusammenzuarbeiten. Wie würden Sie das ungefähr einordnen?
Wissen Sie, es war ja nicht schwer, nachdem ich schon einiges komponiert hatte. Merkwürdigerweise nicht schwer. Denn, offen gestanden, wenn Sie sich die Brechtschen Gedichte oder die Formen anschauen, die zum Komponieren also besonders geeignet sind, so haben die in sich schon, tragen die in sich schon eine gewisse Musikform. Wenn ich einen Satz sage, werden Sie es verstehen. Er sagte mir wörtlich, was niemand weiß, ich habe es aufgeschrieben nur, ich murmle meine Gedichte, wenn ich sie schreibe. Ich singe sie für mich eigentlich schon vor. Ich singe sie mir vor schon. Er sagte immer gern murmle. Um nicht singen zu sagen. Ich weiß. Ja. Es liegt wohl auch im Rhythmus seiner Sprache, der ungeheuer musikalisch ist. Wenn Sie das mal verfolgen.
Ja.
Sein ungeheurer Rhythmus, der selbst wenn seine Verse unregelmäßige Reime sind, interessant. Im Gegenteil, für die Musik noch interessanter werden.
Wahrscheinlich, ja.
Natürlich, ja. Als wenn Sie, sagen wir mal immer, da kommen Sie leicht in diesen fürchterlichen Schrumm-Schrumm-Rhythmus, der auf die Dauer wirklich ein bisschen also schäbig ist, nicht wahr? Preußisch wirkliches Gestampfe, nicht wahr? Das muss nicht sein, auch bei einem agitatorischen Lied muss das nicht immer Gestampfe sein. Und das haben eben das Ausgeschwungene des Verses, also der freie Vers, nicht wahr, der ausschwingt, wo er nicht genau die Füße zählt, nicht was er nun ist für die Musik, also für meine Musik, ich mag es sehr gerne jedenfalls, sehr, sehr angenehm und geeignet.
Jetzt würde mich sehr interessieren, von Ihnen noch etwas über Ihre Erfahrung in der DDR dann später zu erfahren. Und zwar Welche Auswirkungen hatte diese neue gesellschaftliche Situation auf Ihre Musik? Was für Arbeit haben Sie damals in den ersten Jahren in der DDR gemacht? Und was für Kompositionen haben Sie geschrieben?
Vor allen Dingen
brachte ich Genres bevorzugt.
Vor allen Dingen brachte ich einen Batzen mit im Koffer. Ich brachte die Courage-Musik mit, die sofort eingesetzt werden musste. Denn Brecht probierte schon vor mir, früher aus der Schweiz zurückkehrend als ich, wo ich ihn traf, wurde die Courage-Musik als erstes schon eingesetzt und wurde vervollkommnet. Brecht hatte dann noch verschiedene Wünsche. Da brauchte noch ein Marsch hin und da brauchte noch jenes und das hin. Und das wurde dann in Berlin gemacht. Ich hatte ein kleines Arbeitszimmer im Deutschen Theater. Und das war sehr angenehm. Das heißt, wenn Brecht unten inszeniert, braucht er nur ein, zwei Stiegen hoch zu mir zu kommen und dann konnte er in meiner Werkstatt irgendwas bestellen und dann wurde das am nächsten Tag abgeliefert. So war das echt. Das war wirklich ein ganz wunderschöner Zustand.
Welches waren so Ihre ersten Werke, die Sie dem aktuellen Problem oder dem aktuellen Alltag der DDR gewidmet haben, beziehungsweise Anregungen daraus verdanken? Haben Sie zum Beispiel auch ganz plötzliche Einfälle oder politische Ereignisse direkt verarbeitet, wie zum Beispiel Eisler, der ja, glaube ich, nach dem ersten Sputnik-Start gleich ein Lied darüber gemacht hat. Mhm. Haben Sie dergleichen auch gemacht? Also solche
das Lieder,
meinetwegen für die FDJ oder...
Doch. Das Erste, was wir machten, Brecht und ich, war das Aufbaulied der FDJ. Mhm. Fort mit den Trümmern und was Neues hingebaut und so weiter. Fängt es an. Das schrieben wir gleich zu Anfang. Und es wurde sehr viel gesungen und ist ganz heute noch bekannt. Ist nicht so stark wie Thermokolonne. Ich glaube, sowas, genau wie im Solidaritätslied, das ist leider nicht,
nicht
so leicht, kriegt man einfach nicht. Ich habe versucht, in anderen, bei Philipp Müller, der erschossen wurde, wenn Sie das erinnern, dass da in Essen war das, habe ich versucht, das wieder in den Griff zu kriegen. Das ist mir nicht geglückt. Das kriegt man nicht. Man muss dann was Neues erfinden, das ist nichts machen. Wissen Sie, da kann man sich nicht kopieren. Das habe ich dann gelernt. Man nennt mich ja dort den musikalischen Chronisten und das sagt Ihnen vielleicht doch, dass ich bei politischen Anlässen, die wesentlich sind, wie der Tod Lumumbas und andere Dinge, größere Werke geschrieben habe oder Geschäftsbericht Vietnam, viele Dinge über Vietnam geschrieben habe. Jetzt wieder Song Mi. Eine Ballade, die Mai auf Schallplatte gesungen hat.
Schön, dass Ihnen dieses Angebot gefallen hat. Empfehlen Sie uns doch bitte weiter. Deutsche Welle. Mehr unter dwworld.de.